Talk mit Thies.
Ulla Lohmann ist Abenteurerin, Fotografin, Filmemacherin, ursprünglich aus Enkenbach-Alsenborn, aber auf der ganzen Welt zu Hause, so auch bei den Urvölkern in Papua-Neuguinea. Sie besteigt und fotografiert die aktiven Vulkane dieser Erde. Das sind spektakuläre Trips. Hallo nach München.
Hallo.
Dinge, die man nicht vergisst, Ulla. Mein erster Kuss, mein erster Vulkan. Welcher war deiner?
Mein erster Kuss oder der erste Vulkan?
Nee, aber der Kuss interessiert mich ja nun wirklich überhaupt nicht.
Ach, das wäre vielleicht interessant. Nein, mein erster Vulkan war der Vesuv. Und zwar war ich da 8, als ich mein Papi zum allerersten Mal mit nach Pompeji genommen hat. Ja. Die Stadt, die von einem Vulkan zerstört wurde. Das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich seit dem Moment mir vorgenommen hatte, ich möchte unbedingt mal einen richtig glühenden, aktiven Vulkan sehen.
Was hat dich denn beeindruckt? Also seid ihr richtig raufgegangen auf den Vesuv?
Also ich habe tatsächlich die Stadt in Erinnerung, dass mich das so beeindruckt hat, dass dieser Vulkan das komplette Leben innerhalb von wenigen Stunden ausgelöscht hat. Mhm. Die Menschen sind in ihrer letzten Bewegung erstarrt. Mhm. Und es gibt eine Mami, die sich über ihr Kind schutzsuchend beugt, hat aber auch nichts geholfen. Und ich fand einfach diese Zerstörungskraft von dem Vulkan so unglaublich und habe mich gefragt, wie sowas Großes das Leben in so einer kurzen Zeit auslöschen kann.
Mädchen in dem Alter interessieren sich nicht unbedingt für Vulkane. Inwiefern warst du anders als die anderen Kinder in der Straße?
Naja, ich habe mich wirklich für Vulkane interessiert. Ich habe mich für alles wissenschaftlich interessiert. Ich bin als Lehrerkind aufgewachsen und meine Eltern haben mir, glaube ich, als allererstes beigebracht, warum zu fragen. Also immer die Sachen zu hinterfragen. Da war natürlich Wissenschaft ganz wichtig. Also ich habe mich nicht mit einfachen Erklärungen zufrieden gegeben, sondern schon als junges Mädchen immer gefragt, warum ist es denn so? Und meine Eltern haben mich da auch immer drin bestätigt. Also ich durfte schon früh wie ein Forscher auch arbeiten und habe ganz, ganz viel gelesen. Natürlich auch über Forscher, über das Leben der Forscher.
Durftest also dein Essen sezieren am Tisch?
Das Essen habe ich nicht ganz seziert, aber tatsächlich meine Mäuse, die ich irgendwie da so gefunden habe oder irgendwelche toten Vögel, da habe ich immer reinschauen wollen, habe das auch seziert und habe die ganze Gefriertruhe bei meiner Mami immer mit toten Tieren vollgestopft und habe mir da natürlich auch sehr oft Ärger eingehandelt.
Ja, so eine gewinnt dann aber Jugendforsch natürlich nachher, ne? Der Weg war ja sozusagen bereitet. Du hast gewonnen damals, indem du einen Urlurch untersucht hast, der, wie alt war, 280 Millionen Jahre oder sowas?
Ja, ganz genau.
Richtig. Und du hast das Skelett zusammengebaut und untersucht. Jetzt habe ich mich erstmal gefragt, wo hast du das Skelett herbekommen?
Als ich 15 war, durfte ich bei einer Grabung von Naturkundemuseum Polische in Bad Dürkheim mitmachen. Aha. Und da hat der Präparator, der Bernd Graumann, mich einfach so mitgenommen. Ich bin da mitgelaufen, habe im Dreck wühlen dürfen, fand ich natürlich super. Und habe da mehr oder weniger durch einen Zufall dieses riesengroße Skelett gefunden. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Also ich bin auf so eine Steinplatte draufgetreten, die ist zerbrochen. Und dann sieht man so eine ganz dünne Schicht, dass da einfach was anderes ist als das Gestein. Und dann muss man das natürlich erst rauspräparieren. Dabei hat sich herausgestellt, dass das zum allerersten Mal dieses Tier war, also Sclerocephalus heuseri, den es so als Ganzes noch nie gab. Dann musste ich aber noch die Arbeit leisten, natürlich das ganze Skelett zu erfassen, zu rekonstruieren und man konnte anhand des Skeletts auf die Lebensweise von dem Tier rückschließen. Und das war eigentlich so die Jugendforscharbeit, wo ich dann 3 Jahre lang dran geforscht habe.
Also ich stelle mir das schon vor, du in deinem Kinderzimmer, wie du aufs Mikroskop guckst und neben dir diesen 280 Millionen Jahre alten Urlurch da auf dem Fußboden hast. Die Neigung zur Wissenschaft, hat dich das auch so ein bisschen zur Außenseiterin gemacht? Denn du hast über dein Leben ja auch geschrieben in dem Buch, ich mach das jetzt. Du warst schon so ein bisschen Außenseiterin.
Ja, kann man schon so sagen. Ich habe halt einfach immer mein Ding gemacht.
Ja.
Das, was mich interessiert hat, und ich habe dann nicht so auf die anderen Mädels geguckt. Also mit 15 quatscht man dann doch über die Jungs, über den ersten Kuss. Und das hat mich alles nicht interessiert. Für mich waren meine Fossilien wichtig, mein Sport und ein bisschen Schülerpolitik habe ich gemacht. Aber ansonsten, diese normalen Gesprächsthemen, da war ich außen vor.
Mhm. Siehst du, deswegen wollte ich dich auch nicht nach deinem ersten Kuss fragen. Weil ich wusste, die interessiert sich dafür gar nicht.
Nee, nicht wirklich.
Hast du denn kochen gelernt, auch schon als junges Mädchen?
Nein. Das kam erst später. Und zwar, na gut, da war ich auch noch jung. Und zwar habe ich mir von dem Jugendforscht-Bundessieg meine erste Weltreise bezahlt. Ich bekam damals 1.500 Euro in die Hand gedrückt. Und was macht man, wenn man das Abitur in der Tasche hat und Geld? Na klar, man geht auf Reisen.
Naja.
Und dort habe ich mich dann verliebt.
In?
Nein, in ein Schiff.
Wie hieß das Schiff?
Das hieß Alvai.
Okay.
Und ist durch den Pazifik gesegelt. Also ich war schon fast am Ende meiner Weltreise angelangt, war ein halbes Jahr unterwegs und dann war tatsächlich das Geld alle, als dann plötzlich dieses Schiff wie so ein Piratenschiff im Hafen lag. Und dann wusste ich einfach so in mir drin, das ist was für mich, da muss ich jetzt drauf. Mhm. Und dann habe ich der Crew vorgegaukelt, dass ich kochen kann.
Ja.
Aber ich konnte nicht kochen. Hätte ich besser mal diese ganzen Frauenzeitschriften gelesen, die man dann als junges Mädchen liest, aber nein.
Nein, das steht natürlich nicht im Medienzini drin. Das Schiff zunächst mal, das gehörte zu einer Truppe auch von, ja, was weiß ich, Naturfotografen oder National Geographic Leuten. Oder was war das für ein Team?
Das war tatsächlich ein Schiff, das einem Amerikaner gehörte, der seinen Lebenstraum mit dem Schiff verwirklicht hatte. Mhm. Also er fuhr um die ganze Welt, hat immer eine wechselnde Crew von Leuten mit dabei gehabt, die auf dem Schiff leben und arbeiten durften. Und ich habe denen einfach allen erzählt, ich kann kochen, konnte es aber nicht. Aber als die das rausgefunden haben, waren wir auf offener See und da konnte mich keiner mehr von Bord schmeißen.
Aber schade, da hätte man dich ganz besonders leicht entsorgen können eigentlich.
Ja, ne? Hatte ich Glück gehabt.
aber wie peinlich war denn das, als die festgestellt haben, aha, die kann ja nur Spiegeleier, die Deutsche.
Spiegeleier konnte ich nicht.
Auch nicht.
Also noch nicht mal Spiegeleier. Nein, tatsächlich konnte ich nicht nur nicht kochen, sondern auch nicht segeln. Und mir war es so schlecht. Ich weiß noch, ich musste das allererste Mal unten im Rumpf drin Lasagne kochen. Und da gibt es ja so Lasagne Bolognese, das Zeug, was man da so zusammenmischt. Und es sah ganz genauso aus wie das, was ich über Bord gespuckt hatte, weil ich so seekrank war. Das war so schrecklich. Und es haben sich natürlich alle königlich über mich totgelacht.
In Norddeutschland heißt das Lapskaus, ne? Das so aussieht.
Oh, das werde ich jetzt nie probieren.
Das schmeckt aber ganz gut, witzigerweise. Sieht nur nicht so gut aus. Ja.
Okay.
Das war dann aber auch die Fahrt, die dich zum ersten Mal nach Vanuatu gebracht hat, oder?
Genau. Ich war dann insgesamt noch ein ganzes Jahr länger unterwegs bei meiner Weltreise. Also aus einem halben Jahr Weltreise wurden 1,5 Jahre. Und
wobei das Geld doch alle war.
Nein, eigentlich. Ich habe dann auf dem Schiff gearbeitet. Also irgendwann konnte ich dann tatsächlich kochen.
Ach, genau. Ja, schön. Und dann hast du sozusagen zum ersten Mal einen aktiven Vulkan erlebt, der natürlich eine ganz besondere Faszination auf dich ausgeübt hat. Beschreib uns bitte, was du gesehen hast, wie es dich sozusagen eigentlich in diesen Vulkan reingesogen hat. Was sieht man von da oben erstmal?
Also ich habe tatsächlich meinen Kindheitstraum endlich verwirklicht gehabt. Also ich bin mit dem Schiff nach Vanuatu gefahren, wo ich gelesen habe, dass es dort aktive Vulkane gibt. Mhm. Ich bin auf der Insel rumgetrampt, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Ich bin einen Tag lang gewandert, um zu dem Vulkan hinzukommen. Und dann stand ich endlich oben am Kraterrand und habe dann einen Schritt gemacht und konnte endlich in den Krater sehen. Und unter mir brodelte ein Lavasee.
Und der brodelt immer.
Ja, der brodelt wirklich immer. Und es ist so, als würde man in das offene Herz der Erde reinschauen. Das ist so ganz rot, sprudelnd, aktiv, lebendig. Und das blubbert, spritzt, das prasselt so ein bisschen wie ein kochender Wassertopf, aber nur viel, viel, viel lauter. Und das war so überraschend und überwältigend, dieser Blick, dass ich tatsächlich mich hinsetzen musste, weil sonst wäre ich dann wahrscheinlich reingefallen.
Mhm. Und dann hat es aber noch mal 10 Jahre gedauert, bis du tatsächlich auch runtergestiegen bist in diesen Krater, um ihn auch zu vermessen.
Gut, mein Kindheitstraum hatte sich verwirklicht. Ich stand da oben an diesem Vulkan und habe endlich aktiv richtig rotglühende Lava gesehen. Mhm. Aber der Lavasee war 600 Meter weit weg unter mir. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist viel zu weit. Ich möchte diesen Vulkan mit im ganzen Körper erleben. Ich möchte einfach dieser Hitze, diesen Elementen viel mehr ausgesetzt sein. 600 Meter oben drüber, dann das riecht halt ein bisschen und man merkt, dass es da heiß ist. Aber so ganz intensiv den Vulkan fühlen, ja, das habe ich gemerkt, das ist mein eigentlicher Wunsch. Und wo ich gedacht habe, mein Kindheitstraum wäre in Erfüllung gegangen, musste ich dann feststellen, oh oh, der wurde ja noch viel, viel, viel größer, dieser Traum.
Ja, also Ulla, du machst mir ein bisschen Angst, wenn du so erzählst, wie du dich da unten reinbegeben willst. Und du hast das dann ja auch gemacht. Also du, beziehungsweise ihr, dein Team, ihr habt euch dann tatsächlich abgeseilt. Das ist wie erstmal Bergsteigen und natürlich erstmal runter, ne? Mhm. Anstatt hoch. Und 600 Meter, das ist natürlich eine unglaubliche Strecke. Und ich habe Bilder gesehen von dir, wie du quasi neben der Lava stehst und das tobt, das brodelt, das wird nach oben gestoßen, das ist laut und da steht dann diese Frau und schaut auf diese Lava. Und was war jetzt für dich? Und jetzt warst du wirklich unten drin, fast im Auge des Vulkans, an der Wimper sozusagen warst du. Was war da nochmal ganz anders vom Gefühl her, als einfach nur von 600 Meter oberhalb zu gucken?
Naja, da unten war noch nie ein Mensch, vor allem noch keine Frau. Also ich war tatsächlich die erste Frau, die da unten war. Und einfach so absolutes Neuland auf dem Planeten zu betreten, das fand ich wirklich ganz beeindruckend. Zum anderen war das auch die ganz lange Zeit, die wir gebraucht hatten, um meinen Traum umzusetzen. Weil ich konnte am Anfang, als ich da mit 19 zum ersten Mal oben am Vulkankrater stand, konnte ich nur träumen. Also ich konnte nicht klettern, ich kannte nichts über Vulkane. Ich hatte meinen jetzigen Mann, den Basti, noch nicht kennengelernt, der als Alpinist sich um die ganze Seiltechnik kümmert. Ich wusste nichts. Und dann hat es ganz lange gedauert, bis dann das Wetter so gut war, bis dann auch die äußeren Bedingungen gestimmt haben, dass wir uns da abseilen konnten. Und dieses lange Warten hat es natürlich auch was zu was ganz Besonderem gemacht, dass ich so lange und so hart für diesen Traum arbeiten musste. Das Dritte, was mich extrem beeindruckt hat, war der Blick nach oben. Mhm. Dass man, also ich habe richtig das Gefühl gehabt, ich bin im Innern der Erde drin. 600 Meter über mir war der Himmel als kleinen Kreis im Krater zu erkennen. Und ich habe gemerkt, ich bin in so einem Trichter drin, in der Erde drin. Und da unten bebte natürlich die ganze Erde. Mhm. Also das ist so ein bisschen wie, als würden wir auf Wackelpudding laufen.
Und die ganze Zeit, ja, das bebt die ganze Zeit.
Ja, mal mehr oder mal weniger stark. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass man richtig merkt, die Erde, die ist lebendig. Man ist tatsächlich ganz nah am Ursprung der Erde auch dran. Mhm. Weil was mir klar wurde, ist, dass auch das ganze Leben da aus mit den Vulkanen auf die Erde kam, weil früher gab es ja nur Vulkane und dann ist irgendwann, sagt zumindest eine der Theorien, das Wasser auch durch Vulkane an die Erdoberfläche gelangt. Und man ist diesem ganzen Ursprung so nah und mitten im Bauch der Erde drin. Das war ein unbeschreibliches Gefühl.
Und es ist ja nicht so, dass man da zu Fuß einfach mal einen gemütlichen Weg runtergeht. Das ist vor allem Abseilen, ne?
Genau.
Man hängt an einem Seil über der brennenden Lava, über diesem Feuermeer. Es werden ja immer wieder Lavamassen auch in die Luft gestoßen. Was ist denn, wenn du etwas zu tief bist dort und es wird mal eine unerwartet große Lavamasse nach oben gestoßen und erwischt dich? Wie groß ist die Gefahr?
Wir haben den Vulkan über viele Jahre und auch über einen längeren Zeitraum, bevor wir da runtergegangen sind, beobachtet. Das heißt, wir wussten, dass der Vulkan einigermaßen stabil ist. Also der Level des Lavasees wird nicht weiter ansteigen. Es sind natürlich diese Fontänen, die du so eindrucksvoll beschreibst, sind natürlich da. Die spritzen 70 Meter weit nach oben. Also ich stehe unten und die spritzen dann sogar über meinen Kopf drüber. Das ist zum Glück so, dass sie wirklich auch wieder in den Lavasee zurückfallen. Also es gibt bestimmte Orte, wo man sich nicht hinstellen darf, wo diese Fontänen immer wieder hinspritzen. Das hat mit dem Schlot, wie er beschaffen ist, zu tun. Also der kommt nicht ganz direkt gerade aus der Erde raus, sondern so ein bisschen schräg und spritzt dann immer zu einer Seite die Lava weg. Was aber tatsächlich eine ganz akute Gefahr ist, sind Erdbeben. Das kann in Vanuatu immer mal vorkommen. Okay. Da hat man natürlich Pech, wenn man in einem Gebäude drin ist. Aber wenn man im Innern eines Vulkans drin ist, kann es auch sehr kritisch werden, weil die Felswände natürlich schnell einstürzen. Je weiter man in dem engen Trichter unten ist, desto größer ist da die Gefahr natürlich. Mhm. Das ist eine Gefahr. Und zum anderen hatten wir die Kletterseile. Wir mussten wieder an den Kletterseilen aufsteigen.
Ja.
Wir hatten einen Versuch gemacht, 2014, den wir auch abbrechen mussten, weil dann ein Schlechtwettereinbruch kam. Wir waren unten im Krater drin, 400 Meter im Vulkan, also nicht ganz unten,
ja.
Wollten uns gerade bis ganz nach unten abseilen, als plötzlich der Regen einsetzte.
Okay.
Und das ist so, dass beim Vulkan Gase aufsteigen und wenn dann der Regen von oben durch diese Vulkangase durchfällt, wird er zum sauren Regen. Und die sind natürlich für die Kletterseile absolut Gift. Deswegen mussten wir den Versuch dann schweren Herzens abbrechen, obwohl wir unser ganzes Geld, unsere ganze Zeit selbst investiert hatten,
ja.
Und mussten sagen, wir gehen wieder nach oben. Und wir haben es tatsächlich auch echt nur knapp geschafft, wieder nach oben zu kommen.
Das heißt, ihr habt auch gemerkt, wie diese Säure, die entstand, oder dieses Gas, die Seile auch richtig angegriffen hat und zerstört hat?
Ja, also wir konnten das komplette Kletterzeug, die ganzen Seile hinterher einfach wegschmeißen. Das war so spröde, so porös, da hätte man sich nie mehr mit seinem Leben dranhängen können.
Okay, das heißt, es war wirklich knapp. Und ihr hattet ja hunderte von Metern, also 400 Meter waren das in dem Fall, hattet ihr hochzuklettern. Das ist eine irre Länge. Wie gefährlich war das denn?
Also wir sind Bergsteiger und ja. Klettern auch in unserer Freizeit. Also wenn wir irgendwie frei haben, was machen wir? Wir gehen klettern und da geht's auch mal einen Kilometer nach oben, okay. Beim Klettern. Also das sind wir gewohnt, so längere Strecken dann auch am Fels aufzusteigen oder am Seil aufzusteigen. Aber dort im Vulkan ist die Gefahr natürlich noch größer, weil das Vulkangestein ist sehr scharfkantig. Wenn dann von oben Steine runterfallen, ist ja auch alles gar nicht so fest.
Mhm.
Und wenn es auch ständig bebt, können da sich auch mal Steine lockern. Und wenn diese scharfkantigen Lavasteine aufs Kletterseil drauffallen, dann wird das Seil wie mit einem Rasiermesser durchtrennt.
Okay.
Dann gibt es die Gefahr durch Fumarolen. Das sind Stellen vom heißen Gasaustritt, die überall mal so vorkommen. Es gibt so Schwächezonen im Krater drin und dort kann es sein, dass da so 100, 150 Grad heißes Gas rauskommt. Das ist natürlich auch nicht wirklich gut für die Kletterseile, wenn da so heiße, giftige Dämpfe rauskommen. Da muss man aufpassen, dass da das Seil nicht drüber geht, idealerweise, oder einfach auch nicht zu lange liegt. Und als wir 2014 den Versuch abbrechen mussten, hat es ja angefangen zu regnen und wir hatten uns in einem ausgetrockneten Flussbett abgeseilt, weil wir gedacht haben, dort sind diese ganzen losen Steine schon ausgeräumt.
Ja.
Aber was wird aus einem ausgetrockneten Flussbett, wenn es regnet?
Mhm.
Es wurde ein riesengroßer Wasserfall draus. Das heißt, wir mussten uns im Wasserfall quasi nach oben arbeiten. Und dieser Wasserfall hat natürlich auch Steine mit sich gebracht, auch Asche, die das Kletterseil aufquellen ließen. Und dann wird es auch ganz schwer, sich dann am Seil wieder hochzuziehen, weil diese, also wir verwenden Grigris und Steigklemmen. Das ist so der Bergsteigerausdruck. Das sind so Seilrollen. Da muss man das Seil durchziehen. Das verklemmt sich und es wurde unglaublich schwierig.
Und du hast aber wenigstens ein bisschen Angst gehabt, oder? Oder gar nicht?
Ich sag mal, ich habe mich mit Basti gestritten. Und zwar haben wir uns ganz nüchtern darüber unterhalten, wer wann wie zuerst sterben könnte. Und es wollte keiner, dass das der andere ist. Weil jeder hat gesagt, nee, wenn was passiert, dann soll es mir passieren. Weil dann kriege ich ja nichts mehr mit, dass mit dir was passiert ist.
Oh Gott. Und dann hat er gesagt, Ladies first, du gehst als erstes, Ulla. Und du bliebst stur.
Wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt.
Okay.
Wir haben das in verschiedene Etappen eingeteilt. Der Basti ist dann immer vor bis zu dieser gewissen Etappe, hat dann auf mich gewartet, hat mich quasi am Seil nachgeholt. Wir waren immer in Rufweite, immer in Sichtweite und haben dann quasi gegenseitig aufeinander aufgepasst, dass da nichts passiert ist.
Also es gibt von diesen Trips natürlich wirklich spektakuläre Fotos. Es gibt spektakuläres Filmmaterial. Aber wenn du da 600 Meter runter gehst, du musst erstmal einen Kameramann finden, der das mitmacht, oder? Wie schwer war das?
Also beim ersten Mal waren wir da alleine. Beim zweiten Mal, weil wir einfach dann unser ganzes Geld investiert hatten, haben wir gesagt, nee, das können wir jetzt nicht nochmal finanziell stemmen. Und wir sind mit unserem Bildmaterial an eine Filmproduktionsfirma herangetreten und die haben dann gesagt, ja, wir unterstützen euch. Wir finden auch die Wissenschaft toll, die ihr machen wollt, weil wir hatten auch einen Wissenschaftler dabei und wir haben gesagt, wir möchten nicht nur zum Lavasee einfach um Fotos zu machen, sondern auch um wissenschaftlich zu arbeiten. Das heißt, wir haben dort unten bestimmte Messungen machen können, die man sonst mit Fernüberwachung nicht kann. Mhm. Und dann fand das eben die Produktionsfirma so toll, dass sie gesagt hat, klar, wir schicken euch ein Team mit und wir schicken euch einen Kameramann mit. Das ist der Jochen Schmoll, mhm. der ein ganz toller Mensch ist, ganz toll klettern kann, aber natürlich mit Vulkanen nicht viel am Hut hatte. Also so in Vulkanen reingeklettert ist er noch nie. Mhm. Und das hat ihn auch Überwindung gekostet, muss ich sagen. Und das war für mich auch ganz spannend zu sehen. Ja. Und da, ich muss ein bisschen noch auf deine Frage vom letzten eingehen, ob ich Angst hatte.
Ja.
Da hatte ich nicht um mich Angst, aber um die anderen, weil ich mit meinem Wunsch plötzlich dafür verantwortlich war, dass einfach so ein Team auch in den Vulkan runter ist. Der Wissenschaftler, der Jochen Schmoll und gut, der Basti, mein Mann. Aber sie sind eigentlich alle so meinem Traum gefolgt.
Mhm.
Und das war für mich wirklich ein Gefühl, wo ich dran zu knabbern hatte. Weil wenn denen was passiert wäre, hätte ich mir ewig Vorwürfe gemacht.
Mhm.
Aber es ist zum Glück nichts passiert, weil wir einfach versucht haben, die Risiken so weit wie möglich abzuwägen und einfach mit dem Team, das waren Leute, auf die ich mich 100% verlassen kann.
Hm.
Oder sogar 200%, aber ich bin in Mathe nicht so gut. Ich glaube, es gibt nur 100%.
Nee, gibt auch 200%. Gibt ja auch Minuszahlen, irrationale Zahlen und sowas. Gibt es ja auch alles.
Oh, okay. Vielleicht erklärt mir das mal jemand richtig.
Ja, aber nicht ich. Und da entstand dann der Film Expedition Neuguinea. Auch, ne? Dieser Zweiteiler. Das war der wahrscheinlich, ne? Diese Expedition.
Oder war das nochmal was? Das war was tatsächlich anderes. Sogar mit dem BBC. Das war nämlich in Vanuatu. Da durfte ich als Expeditionsfotografin neue Tier- und Pflanzenarten entdecken.
Mhm.
Das war auch sehr spannend. Ja.
Mein Lieblingssatz übrigens aus diesem Film, zumindest Expedition Neuguinea, ist: Unter Ulla rumoren Urkräfte. Da sind so herrlich viele U's drin. Unter Ulla rumoren Urkräfte.
Das stimmt.
Aber der Satz ist schön, der klingt auch irgendwie. Neuguinea, du hast es gerade gesagt, ist sowieso eine für dich, eine deiner liebsten Ecken, Vanuatu, Papua-Neuguinea, weil es dort so viel zu entdecken gibt. Ob das Menschen sind, ob das Rituale sind oder in dem Fall auch die Tiere, die du gerade eben schon angesprochen hast. Da gibt es Hühner, deren Eier der Vulkan ausbrütet und nicht die Henne.
Ganz genau.
Ist ja warm genug. Es gibt Echsen, die du tatsächlich hypnotisieren kannst.
Ja.
Wie hypnotisiert man eine Echse? Und ich habe das Filmmaterial gesehen und ich finde es ja erstaunlich, dass du hast wirklich überhaupt keine Angst, auch nur irgendwas anzufassen. Ich meine, klar, bei dir lagen schon Mäuse in der Tiefkühltruhe deiner Mutter, ist schon klar. Mich ekelt es schon beim Hingucken, aber du fasst jedes Tier an. Ob das eine Schlange ist, die du am Kopf greifst oder eben diese kleine Echse, die du hypnotisierst. Und das ist gar nicht so schwer, oder?
Nein, und es funktioniert tatsächlich nicht nur mit Echsen in Papua-Neuguinea, sondern auch mit einheimischen Eidechsen.
Ah.
Man muss die einfach ganz vorsichtig am Kopf, am Nacken angreifen.
Ja.
Und dann auf den Rücken drehen und dann mit dem Fingernagel so ein bisschen den Bauch streicheln. Und dadurch sind die tatsächlich hypnotisiert. Wenn man sie dann ganz vorsichtig wieder zurückwendet, kann man die auch richtig biegen. Ich sag mal, es gibt kein anderes Wort. Also man muss die dann, die sind so ganz, strecken dann alle Viere von sich. Man muss sie dann auch so wirklich dann wieder ein bisschen zurecht biegen, damit sie so an einem Holzstab dann sitzen bleibt. Die sind einfach ganz, ganz entspannt. Das dauert je nach Echsenart und je nach Individuum, das ist auch wirklich von Eidechse zu Eidechse unterschiedlich, dauert es mal so eine halbe Minute bis eine Minute, kann man schön fotografieren und dann wacht sie einfach wieder auf und guckt ein bisschen verdattert. Und dann rennt sie wieder davon.
Aber nicht nur die Tiere sind faszinierend in Papua-Neuguinea, es sind auch die Menschen mit ihren Ritualen. Was hat dich dort an den Menschen, die auch in Stämmen leben, am meisten fasziniert?
Das Land ist unglaublich vielfältig. Also es sind über 800 verschiedene Stämme, die 25% aller Sprachen auf der Welt sprechen. Das ist unglaublich, wie viele Sachen es dort irgendwo im Dschungel gibt, von denen wir gar keine Ahnung haben. Und ich habe durch Zufall einen Stamm getroffen und einen Stamm kennenlernen dürfen, der seine Toten mumifiziert.
Mhm. Das heißt?
Die Anga glauben, so heißt der Stamm, dass durch dieses Mumifizieren die Toten unsterblich werden.
Ja.
Das heißt, der Körper wird sozusagen zu einem Zuhause für den Geist. Die räuchern die Toten 3 Monate über dem Feuer, bis der Körper richtig hart wird. Und dann wird diese Mumie auf einen Felsvorsprung oberhalb des Dorfes getragen. Und dort sitzen die Toten aufgebahrt. Nämlich die Anger glauben, dass die Geister der Verstorbenen tagsüber frei überall rumfliegen. Und in der Nacht können sie in diese Körper wieder zurückkehren, haben dann ein Zuhause, entfernen sich also nicht so weit von der geliebten Familie im Dorf und können dort immer auf ihre Lieben aufpassen.
Und wie lange bleibt die Mumie denn da oben am Felsvorsprung?
Also wir haben tatsächlich dann auch wissenschaftliche Untersuchungen drüber gemacht. Ich habe 2 Papers veröffentlicht über diese Mumien und die ältesten Mumien, die wir datieren konnten, waren über 100 Jahre alt.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, und das heißt, man muss die nur tagelang rösten, einfach die Leichen, dann werden das Mumien?
Also 3 Monate braucht man schon Zeit.
3 Monate schon, ja.
Und man braucht eine bestimmte Temperatur vom Feuer, man braucht ein bestimmtes Feuerholz, man braucht eine bestimmte Art der Hütte, dass der Rauch, also so eine Rundhütte, da kann der Rauch ganz anders zirkulieren und es gibt bestimmte Abschnitte im Räuchern, sag ich mal. Nach einer Woche wechselt man die Position der Mumie, nach 3 Wochen wird wieder gewechselt. Das wird dann auch mit bestimmten zeremoniellen Schritten belegt. Und dann nach 3 Monaten, wenn die Mumie soweit getrocknet ist, ist es damit nicht getan, dass man sie auf den Felsvorsprung bringt und dann vergessen kann. Man muss sie danach immer noch einmal im Jahr mit einem Art roten Lehm, also so eine Ockerfarbe, muss man die einschmieren, damit sie wieder austrocknen. Man muss auch den Ort pflegen, bisschen wie so ein Friedhof. Man muss auch dafür sorgen, dass die Sonne immer wieder eindringen kann und diese Mumien auch weiter trocknen kann. Weil dort sind über 95% Luftfeuchtigkeit im Dschungel. Und da muss man natürlich dafür sorgen, dass so viel Luft und Licht wie möglich an die Mumie rankommt.
Erkennt man denn den Menschen noch nach Wochen, Jahren, Monaten dort? Wie sieht das Gesicht der Mumie aus?
Also, ich habe tatsächlich den Stamm über fast 15 Jahre begleiten dürfen. Und ich durfte den Stammeshäuptling kennenlernen, der mich als seine Adoptivtochter genommen hat. Und der Gemtasu, der wurde nach seinem Tod auch mumifiziert.
Ja.
Das ist noch gar nicht so lange her. Aber er hat sich gewünscht, dass ich seine Mumifizierung fotografisch festhalte und dass ich seine Geschichte mit anderen Menschen teile. Und das war für mich extrem schwierig, das zu fotografieren. Aber ich habe tatsächlich Gemtasu auch als Mumie. Das ist, ich habe dann ein Foto gemacht, einfach eins, als er noch gelebt hat und dann dasselbe Bild, denselben Bildausschnitt als Mumie. Und das ist unglaublich, wie sehr man sein verschmitztes Grinsen da noch sehen kann. Der Gemtasu war einfach ein ganz witziger Mensch, der Situationskomik sehr gerne gemocht hat. Und auch im Tod schaut es so aus, als würde er so ganz verschmitzt den Mundwinkel so ein bisschen nach oben ziehen. Und ansonsten ist sein Gesicht sehr friedlich. Also er hat die Augen zu. Das ist natürlich alles ein bisschen zusammengeschrumpelter.
Ja.
Aber bei einem älteren Menschen ist das Gesicht sowieso auch eingefallen. Also man erkennt definitiv diese Gesichtsmimik auch noch. Und also sehr, sehr friedlich, sieht sehr friedlich aus mit so ein bisschen Lächeln.
Ja.
Er hat seinen eigenen Vater mumifiziert.
Ja.
Momango heißt der Vater. Und wir haben tatsächlich, den Momango habe ich nicht lebend kennenlernen dürfen, aber wir haben tatsächlich mit Hilfe von Wissenschaftlern ein Bild gemacht, wie Momango zu seinen Lebzeiten aussah. Wo die Menschen im Stamm auch gesagt haben, das trifft es, so sah er aus. Also man kann tatsächlich von diesen Mumien auch Rückschlüsse auf die Person ziehen. Und die Mumien sehen alle anders aus, jeder ist anders.
So viele Menschen, die Mumien fotografiert haben, gibt es wahrscheinlich nicht.
Nein.
Bist du mit diesen Bildern herangetreten an Redaktionen und hast da große Aufträge noch bekommen können als die Mumienfotografin?
Das war so ein bisschen meine Einstiegsgeschichte für National Geographic. Ich habe als 15-Jährige nicht Medizini gelesen, sondern National Geographic.
Ja, natürlich.
Und wollte da immer schon für das Magazin fotografieren. Ich war auch das allererste Mal bei einer Expedition von National Geographic dabei. Und zwar in Vanuatu auf diesem Vulkan, wo ich zum ersten Mal am Lavasee stand. Und da durfte ich kochen. für die Expedition. Mhm. Also für mich stand dann jetzt die Frage im Raum, wie werde ich von der Köchin zur Fotografin? Und das ist mir mit dieser Mumiengeschichte gelungen. Und zwar habe ich dieses Thema, fand ich super spannend. Ja, es gab einfach noch keinen, der diesen Stamm fotografiert hatte. Und ich hatte einfach diese Fotos. Mhm. Aber meine ersten Fotos, ich weiß noch ganz genau, wie ich dann nach Washington gefahren bin. Ich glaube, ich war damals 24, 25, hatte diese Geschichte, fand diese Fotos ganz toll und wollte sie einem Bildredakteur in Washington D.C. vorstellen, mhm, wo National Geographic sitzt. Und nach 3 Bildern hat er gesagt, oh nein, what a crap light. Also was ein schönes Licht, also was ein schitte Licht.
Ja, gruseliges Licht.
Ja, und dann hat er meinen Rechner wieder zusammengeklappt, hat gesagt, entweder du schaffst es nie oder du gehst nochmal zurück und fotografierst gescheit.
Nein.
Und das hat mich dann so angespornt, dass ich über die Jahre einfach mit meiner Fotografie viel besser geworden bin, oh, und dann die Geschichte nochmal vorgestellt hatte. Die wurde dann auch tatsächlich in National Geographic abgedruckt. Oh. Wir haben auch ein Forschungsstipendium bekommen, damit wir mit Wissenschaftlern diese Mumien auch untersuchen konnten. Und damit würde ich sagen, ist mir der Durchbruch als Fotografin gelungen.
Mhm.
Aber, dass ich damit das große Geld gescheffelt hätte, das war leider nicht so, weil ich enorm viel natürlich ausgegeben habe. Ich bin fast 15 Jahre lang wirklich fast jedes Jahr mindestens einmal dort gewesen.
Mhm.
Und mittlerweile hat sich da einfach eine sehr freundschaftliche Beziehung entwickelt. Und sowas kann man natürlich nicht im Geld messen.
Mm, das stimmt. Das erste Mal nach Papua-Neuguinea bist du, glaube ich, während deines Studiums. Du hast in Australien studiert, Umweltmanagement. Und,
ganz genau.
Und bist dann, ich glaube, auch alleine nach Papua-Neuguinea zum ersten Mal. Du als junges Mädchen, wie gefährlich war das? Das klingt nicht so, als sollte man das machen.
Nein, das habe ich hinterher gemerkt, dass man das absolut nicht machen sollte. Weil am Anfang, ich hatte es halt eilig. Der Vulkan ist ausgebrochen und ich wollte nur noch zum Vulkan. Ich habe mir dann ein Flugticket gekauft und habe mich in den Flieger gesetzt. Und habe das natürlich nicht weiter durchdacht. Und dann im Flugzeug haben mir dann alle Leute erzählt, was machst du denn? Wen kennst du da? Du kennst ja keinen, oh, wie gefährlich. Und dann bin ich angekommen, habe gemerkt, dass die Leute ausnahmsweise tatsächlich doch so ein bisschen recht hatten und dass es wirklich brenzlig ist, wenn man die Sprache in dem Land nicht kennt, mhm, wenn man da auch keinen kennt, sich da einfach als Frau, als Mädchen alleine fortzubewegen.
Und wie bist du dann doch durchgekommen?
Ich habe zum Glück einfach im Flugzeug jemand getroffen, der jemand kannte dort, wo ich hin wollte, der den irgendwie angerufen hat, der wiederum jemand kannte, der Zeit hatte und auf jeden Fall über 100.000 Ecken hat dann irgendeiner auf mich aufgepasst und mir für die ersten 3 Wochen tatsächlich auch Sicherheitspersonal zur Verfügung gestellt, weil die gesagt haben, das ist einfach dort zu gefährlich, du brauchst jemand, der da auch mit dir unterwegs ist und auf dich aufpasst.
Dann hast du so einen Bodyguard gehabt, so einen Schrank oder was, der dich bewacht hat.
Ganz genau, der hatte dann so eine Knarre im Handschuhfach liegen gehabt und als ich mal zufällig das Handschuhfach aufgemacht habe, habe ich diese Knarre gefunden und bin total erschrocken.
Witzig.
Aber ich habe dann sehr schnell Kontakte mit den Menschen in den Dörfern geknüpft.
Ja.
Und sobald man im Dorf in so einer dörflichen Struktur aufgenommen ist, wird es auch viel sicherer. Ich habe dann auch die Sprache gelernt, die Einheitssprache von Papua-Neuguinea, das Pidgin.
Mhm.
Und konnte mich dann nach einer relativ kurzen Zeit auch mit den Menschen verständigen. Ich war dann fast 3 Monate im Land bei meinem ersten Besuch und habe in der Zeit dann viel drüber gelernt, wie die Menschen denken und ticken und einfach die Kontakte in den Dörfern geknüpft und danach wurde es viel sicherer für mich.
Es gibt ja so viele, sag ich mal, kleine Fallen, ne, in die man stolpern kann, weil die Kulturen einfach so unterschiedlich sind. Ich glaube, du darfst ja zum Beispiel keinen Oberschenkel zeigen, oder? Wusstest du das von Anfang an?
Nö.
Hast du Oberschenkel gezeigt?
Ich bin Tauchlehrerin, habe in Australien in der absoluten Freiheit im Bikini eigentlich die meiste Zeit gelebt.
Ja, ja.
Und dann plötzlich in Papua-Neuguinea kann man zwar fast barbusig rumlaufen, aber sobald man die Oberschenkel entblößt, wird es zu einer offenen Einladung. Das muss man auch erst lernen und wissen.
Keine Oberschenkel, keine Hüfte?
Nee.
Aber oben ohne ist okay da, ne?
Ja. Also ich habe mit ganz vielen Menschen in Stämmen fotografiert, die einfach auch noch keine Oberbekleidung hatten. Mittlerweile hat sich es natürlich geändert, aber gerade beim Stamm der Anga, die waren alle am Anfang, als ich da angekommen bin, noch im Grasrock und die Frauen hatten oben nichts an.
Mhm.
Aber Hauptsache die Hüfte und die Oberschenkel sind verborgen. Das sind so Kleinigkeiten, die man wirklich wissen muss.
Du wurdest ja adoptiert sozusagen in Anführungszeichen von dem Häuptling dort.
Ja, also die Anführungszeichen kann man tatsächlich sogar weglassen.
Kann man sogar weglassen.
Der Gemtasu hatte leider seine Enkeltochter verloren.
Ja.
Und zwar musste sie an Malaria sterben, an einer Krankheit, die bei uns sehr einfach heilbar ist. Und ich habe mit dem Stamm gemeinsam über eine Woche für das Mädchen gekämpft. Ich habe dann tatsächlich versucht, über meine Krankenversicherung irgendwie einen Helikopter zu bekommen oder zumindest ein Fahrzeug, mit dem man jemand abtransportieren kann. Es war unmöglich, in diese entlegene Gegend mit einem Fahrzeug vorzustoßen. Dann haben wir versucht, Medikamente dahin zu bekommen. Das ging auch nicht. Nichts ging. Mhm. Und das Mädchen musste leider sterben. Und gut, der Gemtasu hatte sowieso, die haben ein anderes Verhältnis zu Tod, weil das einfach dort viel öfter vorkommt. Mhm. Aber es war natürlich für ihn sehr tragisch, seine einzige Enkeltochter zu verlieren. Und da hat er in dem Moment gesagt, gut, ich habe eine verloren, aber ich habe jetzt jemand Neues dazu bekommen.
Dann warst du also die Tochter sozusagen. Ja. Bedeutete aber auch, dass dein zukünftiger Mann zu dem Zeitpunkt, dass der sozusagen auch um deine Hand anhalten musste dort. Ne?
Ja.
Oder musste dich ablösen sozusagen.
Ganz genau, der Basti musste mich ganz traditionell heiraten, was dort in Schweinen passiert.
Ah.
Also wenn man heiratet, muss man die Braut mit Schweinen auslösen.
Und wie viele Schweine warst du wert?
Na, nur eins.
Oh.
Aber man muss dazu sagen, es war ein großes Schwein und das kostet in Papua-Neuguinea, in dem Land ist alles teuer, man muss es wirklich so sagen. Aber ein Schwein in Papua-Neuguinea kostet 700 Euro. Das ist für die Menschen dort enorm viel Geld und für uns ist es auch ganz schön viel Geld. Wir haben dann eine ganz große Party gemacht.
Ja.
Und dann musste der Basti auch nicht nur das Schwein spendieren, sondern er musste auch die Betelnuss mit seiner zukünftigen Familie kauen.
Und dann passiert was?
Betelnuss ist so eine lokale Droge, kann man fast sagen, aber das ist eine Nuss, die man mit Senfstauden nimmt und so ein bisschen Korallenpulver oder Pulver von der Baumrinde.
Mhm.
Dann kaut man das, man wird redselig. Also ich habe Betelnuss-Kauverbot bekommen. Man wird redselig, man wird so ein bisschen euphorisiert und man bekommt einen knallroten Mund.
Okay.
Und dem Basti wurde es fürchterlich schlecht. Also es ist nicht so erheiternd, aber es gehört dort einfach zur Kultur dazu. Und so wird quasi ein Pakt besiegelt. Und ich war ja jetzt offiziell quasi dem Basti zugehörend.
Aber ich glaube, auch in Papua-Neuguinea ist es sehr ungewöhnlich, oder, dass ein Heiratsantrag mitten in einem Vulkan da unten gemacht wird. Du bist wahrscheinlich die einzige Frau auf der Welt, die mitten in einem Vulkan ganz unten den Heiratsantrag bekommen hat.
Ich weiß es nicht, aber genau. Der Basti hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte am Rande eines Lavasees.
Ja, das heißt, ihr wart schon abgeseilt, ja?
Ja.
Also wir reden unten. Ihr seid abgeseilt unten im Vulkan, da ist ein Lavasee, ja, mit diesem Feuermeer.
Wir standen 200 Meter im Vulkan drin und dann wurde der Basti irgendwie ein bisschen nervös und hat dann so an die Kante gestellt, hat gemeint, komm Ulla, komm mal her. Ich hatte natürlich nur meine Fotos im Kopf und habe das überhaupt gar nicht richtig verstanden, was er dann von mir wollte.
Yeah.
Und plötzlich habe ich dann doch irgendwann mal meine Kamera sein lassen, stelle mich zu ihm an den Lavasee und dann fragt er mich. Aber ich muss gestehen, er hat diesen Ort sehr intelligent gewählt, weil welche Frau würde denn Nein sagen, wenn auf der einen Seite dieser Lavasee brodelt? Da kann man ja nicht Nein sagen, weil man dann Angst hat, dass man im See landet, wenn man doch Nein sagt.
Und dann hast du gesagt Ja und dann habt ihr wieder weitergemacht mit dem Vulkan.
Wir haben dann noch ein Foto mit Selbstauslöser gemacht,
ja,
dass wir quasi den Moment festgehalten haben, weil wir konnten, also wir waren auf Reisen, wir waren erst 2 Monate später wieder in Deutschland und wir wollten einfach den Moment mit unseren Familien zu Hause auch teilen können. Deswegen haben wir da noch ein Foto mit Selbstauslöser gemacht, mhm, und dann haben wir mit dem Vulkan weitergemacht.
Aber ein Glas Sekt hatte er nicht dabei, ne?
Nein. Wir hatten Gasmasken auf, die haben wir dann zum Kuss runtergezogen. Und das war so das höchste Gefühl der Romantik.
Wunderbar. Also, die Fotos, die sind für dich das Wichtigste. Aber noch wichtiger ist, dass eine Geschichte dahinter steckt. Und hinter deinen Fotos, da stecken wirklich sehr, sehr viele Geschichten dahinter. Ich will eines noch ganz kurz beschreiben. Ein sehr bekanntes Foto. Wir haben einige afrikanische Jungs, die sind von hinten fotografiert. Die laufen ins Wasser, die springen und spritzen mit dem Wasser rum. Und ganz im Hintergrund, da sehen wir einen ausbrechenden Vulkan. Was war alles nötig, dass du dieses Bild machen konntest?
Es war so
oder
Moment,
inwiefern war das geplant?
Ja, es war so ein Moment, wo einfach ganz viele Zufälle zusammenlaufen. Also ich wusste, dass die Kinder jeden Abend an dieser Stelle baden. Mhm. Ich wusste, dass ich tatsächlich das als Bild machen möchte, diese Verbindung mit der Lebensfreude der Menschen und dieser zerstörerischen Kraft des Vulkans. Weil diese Menschen leben mit einem aktiven Vulkan, der tagtäglich mehrere Zentimeter Asche auf deren Welt schmeißt. Also die Gärten, das fruchtbare Land, alles ist zerstört. Aber die Kinder, die Menschen dort haben eine unglaubliche Lebensfreude. Ich wusste, dass ich das irgendwie im Bild bannen möchte. Aber dass der Vulkan gerade in dem Moment ausbricht, wo die Kinder um mich rumspringen, das war tatsächlich Zufall. Also ich bin 3 Tage in Folge jeden Abend an diesen Ort gegangen und habe mit den Kindern gespielt, so lange, bis ich Beobachter wurde. Okay. Nämlich am Anfang sind auf der ganzen Welt die Kinder gleich. Alle posieren sie, halten die Daumen hoch und wollen unbedingt fotografiert werden. Yeah. Aber man muss so lange fotografieren, bis man über diesen Punkt drüber wegkommt und die Leute oder die Kinder einfach mit ihrem normalen Spiel, mit ihrem normalen Leben weitermachen. Mhm. Und dann war ich am 3. Tag so weit, dass sie mich nicht mehr beachtet haben. Die sind um mich rumgetollt und ich habe halt einfach so meine Fotos gemacht. Und dann auf einmal hörte ich dieses Grollen vom Vulkan, womit er einen Ausbruch ankündigt. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist der Moment. Und dann habe ich drauf gedrückt.
Eines der wirklich unglaublichen Bilder, die Ulla Lohmann gemacht hat. Sie hat auch über ihr Leben, ihre Liebe zu den Vulkanen und zum Basti natürlich geschrieben in diesem Buch. Ich mach das jetzt. Ulla Lohmann. Dann geht es sicherlich bald wieder auf nach Papua-Neuguinea oder zu deinem Lieblingsvulkan. Wann ist die nächste Reise?
Also ich komme gerade aus Vanuatu. Ich bin hier jetzt noch richtig schön braun gebrannt und seit ein paar Tagen erst wieder hier. Die nächste Reise geht zum Teide in 2 Wochen. Das ist ein Vulkan auf Teneriffa. Also da so lange bin ich jetzt nicht bei uns in der Kälte. Und mir geht es tatsächlich darum, also ich habe zwar in dem Buch meine Geschichte aufgeschrieben, aber was ich machen möchte, ist einfach mit meiner Geschichte anderen Menschen Mut machen. Ich durfte meine Träume verwirklichen und habe deswegen als Motto Don't dream it, do it. Und das möchte ich einfach den Zuhörern auch mitgeben.
Ulla Lohmann, hier bei uns in SWR 3. Dann toi 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 für die nächste Reise.
Vielen herzlichen Dank.
Talk mit Thies.